Herr Jürgs, wie geht es Ihnen?
Und wie geht's Ihnen?
Wenn wir jetzt im Skript weitermachen, dann könnte das ungefähr so ausgehen. Stellen Sie hier die Fragen oder stelle ich sie? Aber bevor sich jemand allzu sehr über diesen vielleicht ungewöhnlichen Einstieg in ein Gespräch wundert, sei zugegeben, er ist geklaut.
Also ich ahne, worauf Sie hinaus wollen. Und natürlich gab es ein Gespräch unter den vielen, die ich geführt habe als Journalist, die mit diesem Satz begonnen haben. Das war das berühmte Gespräch mit Romy Schneider im März 1981 in Quiberon. Und ich fragte, wenn Sie so wollen, frech, lakonisch oder auch höflich, wie geht es Ihnen? Und sie fragte zurück, und wie geht es Ihnen?
Wir werden es noch ein bisschen einkreisen, ob es frech, lakonisch oder höflich war. Aber tatsächlich ist es ein Zitat aus dem Film Drei Tage in Quiberon, der jetzt gerade in den Kinos angelaufen ist. Und Sie, Michael Jürgs, sind darin als junger Reporter des Stern zu sehen, dargestellt von dem Schauspieler Robert Gwisdek. Bei diesem Interview mit Romy Schneider 1981 in Quiberon in der Bretagne ist das letzte große Interview der Schauspielerin. Sie starb dann im Mai 1982 im Alter von nur 43 Jahren. Und es ist ganz sicher das Intimste. Jetzt kommt die Frage: Was ist das eigentlich für ein Gefühl, sich selbst im Kino zu sehen, gespielt von einem, der knapp 40 Jahre jünger ist?
Also es war ein Gefühl, wenn ich das jetzt rein optisch, wenn mich jemand gesehen hätte, hätte er einen alten Mann, nämlich mich, immer tiefer rutschen sehen im Sessel im Kino, als ob er in sich zusammensenkt. Und natürlich war das Gefühl, als ich das sah, war ich ein solcher Kotzbrocken, war ich ein solcher Schlimmfinger, war ich ein solcher eiskalter Zyniker, der um jeden Preis von dieser Frau, die ja kaputt vor ihm stand und verzweifelt war und sehr offen war, um jeden Preis ein gutes Quote haben wollte, das für einen Sternentitel geträchtig wäre. Also dieses Gefühl war gewaltig, und eigentlich gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man nimmt sich einen guten Anwalt, und ich kenne gute Anwälte, wie Sie sich vorstellen können, Verletzung Persönlichkeitsrecht, und der Film wäre nie ins Kino gekommen. Und die andere Möglichkeit ist, dass man das lebt, was man immer gefordert hat, nämlich Freiheit der Kunst. Und wenn die Regisseurin mich so sieht und braucht das für die Dramaturgie ihres Filmes, für die Figuren, dann muss ich das akzeptieren. Wenn ich das hinzufügen darf, was mich erstaunt hat, oder ja, nicht so erstaunt. Ich kenne ja meine lieben Kollegen, und ich habe viele Todfeinde dabei nach wie vor, die haben verwechselt die Rolle von Gwisdek, der mich spielt, mit dem, was ich wirklich bin, was ich wirklich bin. Und dann gab es in der Berichterstattung nach dem Film Jürgs übergriffig, Schlimmfinger, rangewandt, schleimig, Reporter des Satans und ähnlicher Schwachsinn. Also ich war ein wenig verstört, und dann dachte ich mir, in meinem Alter ist Verstörtheit gar nicht mehr so schlimm, weil dann kommt was Neues.
Zunächst aber war es eine ganz verrückte Situation. Da waren zwei Journalisten aus Hamburg. Der eine, Robert Lebeck, gespielt von Charlie Hübner, schon damals ein berühmter, man kann sagen weltberühmter Fotograf. Der andere, Sie, ein, sagen wir mal, sehr, sehr ehrgeiziger Reporter an die Atlantikküste, trinken Champagner und tanzen mit einer der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt, eine, die durch alle Höhen und Tiefen ihres Gewerbes gegangen ist und darüber ihre eigene Mitte verloren hat, zu einer öffentlichen Person geworden ist.
Eigene Mitte, stimmt. Das ist ein entscheidender Begriff. Die eigene Mitte verloren. Völlig richtig. Mhm. Ja.
Sie verbringen drei Tage miteinander. Der Titel sagt es, drei Tage in Quiberon. Wie in einem psychologischen Intensivseminar. Sie lachen mit ihr, weinen mit ihr, trösten sie in ihrem abgrundtiefen Weltschmerz und quetschen sie dabei aus wie eine Zitrone. War das der ganz normale Reporteralltag, oder war irgendetwas an dieser Begegnung nicht Routine?
Es war wohl in der Beziehung, wie Sie es gerade beschreiben, etwas in meiner langen Karriere als Journalist Einmaliges. Weil ein Weltstar, der so offen ist in seiner Verzweiflung, in seinem Zustand, hatte ich noch nie erlebt. Und ich hatte einige interviewt von Paul McCartney, Henry Moore, Peter Fonda, wie auch immer. Im Nachhinein ist es heute unvorstellbar. Nach 20 Minuten, wenn Sie ein Interview machen mit einem Weltstar, kommt irgendein PR-Tussi rein und sagt, die Zeit ist zu ändern und ist Schluss. Bei Romy war es sogar so, dass ihre Freundin, die ja dabei war und immer versucht hat zu sagen, Romy, du redest zu viel, du erzählst zu viel, sagt sie, nein, ich will reden. Und warum wollte sie reden? Damals hatte der Stern die größte Auflage Europas. Sie wollte endlich authentisch zu all den übelsten Verleumdungen, Gerüchten, gedruckten Verleumdungen der Bluthunde unseres Journalismus, die es ja gab und gibt, deutlich Stellung beziehen. Deshalb war abgemacht, sie kann das Interview gegenlesen.
Mhm.
Und das hat sie auch gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass sie am Schluss eine einzige kleine Passage geändert hat über ihre Mutter. Die war im Gespräch damals natürlich ziemlich hart über ihre Mutter, die ja später nach dem Tod von Romy jede Menge Serien geschrieben hat. Leb wohl, Romy, in der Bildzeitung. Also, was Romy, die ein kluges Kind war, wenn auch ungebildet, sehr früh spürte, aber ihr nicht wehtun wollte. Und wieder ein Schlüsselsatz in ihrem Leben. Sie wollte anderen nicht wehtun, auch wenn ihr wehgetan wurde. Und diese Situation in Quiberon, diese drei Tage, da wollte sie diesen Schmerz nach außen tragen und zufällig war ich da. Es hätte auch ein anderer, hoffentlich anständiger Reporter sein können. Ich will einen Satz dazu sagen, es wurde ja auch geschrieben, was im Film vorkommt, dass der böse Reporter, also in dem Fall ich, bevor das Interview beginnt, schon mal Wein bestellt, Chablis, morgens um 22:30 aufs Zimmer. Wohlgemerkt, sie war in einer Entziehungskur. Ja?
Mhm.
Und der Reporter bestellt Wein, um die richtig schön auszuholen. Dies ist schon eine ziemliche Unverschämtheit. Und wenn es gestimmt hätte, dann in der Tat müsste ich heute sagen, ja, ich war ein Arschloch, aber ich war es nicht.
Es ist also eine Diskrepanz, wie Sie sagen, zwischen dem, was im Film zu sehen ist und der Wirklichkeit, die Sie erlebt haben. Trotzdem glaube ich, Sie so verstanden zu haben, dass es eine unangenehme Begegnung für Sie war. Nicht nur eine empörende, sondern auch eine, die Sie auf eine vergangene Zeit zurückführte, auf einen vergangenen, früheren Michael Jürgs, mit dem Sie nicht so ganz einverstanden sind. Man muss dazu vielleicht zum Hintergrund sagen, Sie sind Jahrgang 45, geboren am 4. Mai, einem der allerletzten Tage des Krieges, waren also zum Zeitpunkt des Interviews 36 dem jugendlichen Übereifer eigentlich entwachsen. Aber Sie waren, selbst wenn man von dem, was man im Film sieht, ein bisschen was subtrahiert, Sie waren ein ganz schöner Heißsporn. Was war Ihnen unangenehm an dem, was Sie an sich gesehen oder an dem, was Sie an sich erkannt haben?
Diese eiskalte, lakonische Art, mit der Gwistek, in dem Fall nicht ich, aber der heißt halt so wie ich, fast wie ein Beobachter, der eine Beute vor sich hat, versucht, die Haut ganz abzuziehen. Dies war das Unangenehmste, denn bei allem, was man über mich sagen kann, man kann vieles über mich sagen, weil ich habe viele Freunde, wie Sie sich vorstellen, Todfreunde. Bei allem, was man über mich sagen kann, dies ist etwas, was Reporter des Satans bedeutet. Und das war ich nicht. Ich war ehrgeizig. Wer zum Stern ging, war automatisch ehrgeizig. Das war kein Wellness-Veranstaltung, das war ein Haifischbecken. Und natürlich gehörte ich dazu. Und natürlich wollte ich die bestmögliche Geschichte mitbringen. Aber Romy hat es, und das spricht wieder für Romy Schneider, nicht für mich. Romy Schneider hat es geschafft, diese Verzweiflung, die in ihr war, die spürbar war, die hörbar war, die mit jedem Satz kam, in mir Gefühle zu wecken. Gefühle, nicht Verliebtheit, das ist Quatsch. Gefühle zu wecken, die ich als großer Bruder meinen Schwestern gegenüber kannte. Und plötzlich war ich der, an den sie sich anlehnen konnte. Und plötzlich war ich der, der sagen durfte, mach doch kaputt, was dich kaputt macht. Und sie sagen konnte, typisch diese taffen Kerle mit solchen Sätzen. Kann man alles nachlesen im Interview. Und wenn ich so gewesen wäre, wie Gwistek mich spielt, wäre das Interview nie erschienen.
Bringt mich natürlich unmittelbar zur Frage nach der Regie. Im Film hat Emily Atteff Regie geführt. Aber wer hat das bei der wirklichen Begegnung getan? Waren Sie und Robert Lebeck wirklich diese zynischen, coolen Typen vom Stern, die wir da erleben? Oder war Romy Schneider auch so professionell, auch ihrerseits ein bisschen Katz und Maus mit Ihnen zu spielen?
Also ich glaube, in der Rolle, die Emily Atteff uns gibt, ist es genau richtig angelegt. Sie braucht mich als Widerling, der am Schluss nicht mehr ganz so widerlich ist. Das ist dramaturgisch völlig okay. Bob war der Liebevolle.
Lebeck.
Der Liebevolle, der nie in seinem Leben, wenn er fotografiert hat, Regie geführt hat, sondern immer den Moment, den magischen Moment, wie ein schlafender Löwe, der plötzlich eine Beute sieht und dann so macht, hat er fotografiert. Das war Bob.
Es gibt eine Szene, da hat er geschlafen.
Da hat er geschlafen, ja.
Und wacht auf und zack.
Zack. Und das ist das Großartige bei ihm. Er hat immer diesen Moment erwischt. Die Freundin hat versucht, Regie zu führen im Sinne Romy Lasters. Und Romy hat die Regie abgelehnt. Und ich habe keine Regie führen können. Ich war, wenn Sie es wollen, trotz immerhin schon 35, 36 Jahre alt, ich war viel zu jung, um Regie führen zu können. Sondern ich hatte einen Weltstar vor mir, den ich vorher nie gesehen hatte, den ich nicht kannte. Und ich hatte alle Zeit der Welt, mit ihr zu reden, über Gott und die Welt, über das Leben. Sie hat insofern Regie geführt und das war klug, dass sie in jener berühmten Nacht in der Kneipe, natürlich als wir da saßen, Champagner tränken, mich ausgehorcht hat, nach meinem Leben gefragt hat, nach meiner Frau gefragt hat, nach meinem Sohn, wie ich mit Familie umgehe, ob ich nur dann im Beruf lebe oder ob ich ein anderes Leben habe. Das war schon nicht schlecht, denn dadurch kam ein Vertrauensverhältnis und natürlich hat sie dadurch auch geschafft, dass die Fragen, die ich ihr stellte, unter ein gewisses Niveau nie gegangen sind.
Trotzdem ein Zitat aus deiner Rezension bei Arte, Anführungszeichen unten, ein arroganter Kotzbrocken auf der Suche nach den intimsten Geheimnissen der Romy Schneider. Was ist aufgesetzt und was ist echt? Und wen meinten die? Meinten die Sie oder meinten die Robert Gwisdek oder einfach nur den Reporter schlechthin, den man da zu sehen bekommt?
Nein, Sie meinten schon mich. Natürlich meinten Sie mich, das ist mir schon klar. Und Sie haben natürlich nicht nur bei Arte, sondern auch bei anderen Zeitungen, Zeitschriften, wie auch immer, die wunderbare Gelegenheit benutzt, diesen Schlimmfinger, der im Kino natürlich eine Rolle spielt, mit mir sehenden Auges zu verwechseln, um mir einen mitzugeben. Das ist völlig klar. Und die größte Freude, die ich mir mache, und den größten Ärger, die ich denen mache, ist, nicht darauf zu reagieren.
Was war denn Ihr Anteil an dem Film? Haben Sie am Drehbuch mitgearbeitet?
Nein, ich habe an diesem Film natürlich Emily und Marie Bäumer über Jahre versucht, in vielen Gesprächen mich an alles zu erinnern. Das ist ja alles lange her. Es ist ja nicht so, dass ich sage, mein Gott, was war das damals 1981, ich habe mir das alles notiert in meinem Tagebuch, alles Quatsch. Ich war vom Stern bei Romy Schneider, machte ein Intro, es wurde gedruckt, die Auflage stieg um 70.000. Es war, heute würde man sagen, ein legendäres Interview. Und 8 Wochen später machte ich das nächste.
So. 70.000 für ein Interview.
Plus die Auflage in einer Woche. Wir hatten schon 1,5 Millionen. Also es war schon ein Scoop, um das zu sagen. Aber ein auch von Romy Schneider gewollter Scoop. Und ich habe, und das glaube ich, darf ich schon sagen, ich habe mich zurückerinnert in den Kammern meines Gedächtnisses, suchend, was könnte für den Film, für Emily noch spannend sein. Denn ich wusste, sie wollte ein Kammerspiel haben, sie wollte einen Schwarz-Weiß-Film machen. Und ich habe mal, als sie mir das Drehbuch schickte, dann ein paar Änderungen vorgeschlagen, nicht mich betreffend, aber um die Wirklichkeit zu machen. Also es gab im Drehbuch eine Szene, wo dieser taffe Journalist bei Nannen anruft, als ob ich als Reporter beim Chefredakteur in Hamburg anrufe, sage, Chef, ich habe dieses Ding im Kasten, wird klasse. Und da sage ich, liebe Emily, einen solchen Schwachsinn gab es nie. Wenn ich mit Nannen je so geredet hätte, was ihn überhaupt nicht interessiert hat, hätte er mich am anderen Tag rausgeschmissen und er hat mich nicht rausgeschmissen.
Also es war ein Wechselspiel. Emily Atef hat bei Ihnen sozusagen recherchiert. Sie haben ihr Auskunft gegeben. Sie haben das Drehbuch gegengelesen, haben gesagt, da sind Szenen drin, die nicht realistisch sind. Und dann wurde der Film gedreht. Sie haben also einen gewissen Anteil an dem Film. Was haben Sie mit den Schauspielern zu tun? Wie war Ihre Begegnung mit Robert Gwisdek? Haben Sie denn ausgesucht?
Nein. Aber ich will Ihnen noch einen Satz dazu sagen. Ich habe im Drehbuch nichts geändert, was die Geschichte, den Dialog, also mich, meine Rolle, nichts. Das ist deren Freiheit der Kunst. Ich habe nur solche Szenen, wie ich gerade erzähle, so, das ist ein bisschen schwachsinnig. Ich habe Robert Quiste getroffen in Hamburg, da wo ich die meisten Leute treffe. Café Funkeck natürlich, klar, wir haben uns da kennengelernt.
Das ist Ihr Arbeitszimmer, ne?
Mein Arbeitszimmer und wie Sie ja wissen. Und dann haben wir uns sozusagen beschnuppert. Und Robert Quistek kannte ein paar Bücher von mir, also über den Osten, wo er herkommt. Inzwischen sage ich schon mal Nahe Osten, das ist schon nett von mir. Und guckte mich an wie den widerlichsten Besserwessi, der ihm seit langer Zeit begegnet ist. Nach dem Motto, was ist das für ein arroganter Kerl, der über meine Heimat, nämlich die ehemalige DDR, solche üblen Geschichten, üble Polemiken geschrieben hat. Also im Grunde guckte er mich angewidert an. Und ich dachte, wenn du so angewidert guckst, dann gucke ich dich auch mal so an, wie ich den Ossi angucke. Und durch diese Ebene haben wir uns friedlich voneinander verabschiedet. Und das war die einzige Begegnung, die ich mit ihm hatte. Dann habe ich ihn erst wieder gesehen im Kino, wie er sagte, mein Name ist Michael Jürgs.
Also Sie waren einander herzlich unsympathisch.
Am Anfang und danach nicht.
Hat er Sie nach Ihrem Urteil gefragt?
Nie. Niemals wieder ein Gespräch, nix. Wie gesagt, ich habe mich in ihm zum ersten Mal wieder gesehen, als der Film anfing, im Kino zu laufen.
Marie Bäumer. Romy Schneider wird gespielt von Marie Bäumer. Und das heißt, sie habe lange gezögert, diese Rolle anzunehmen. Können Sie das verstehen?
Ja, ich glaube schon, dass alle, was man, also ist, Marie Bäumer hat immer wieder gehört, du siehst ja aus wie ein bisschen Romy Schneider, du müsstest Romy Schneider spielen, das hat sie im Gottes Willen. Warum? Weil alles, was bisher bei Romy Schneider an Filmen, Fernsehfilmen gelaufen ist, sind Biopictures, also stinklangweilig. Also das Leben von Romy Schneider, gestern, heute Morgen, Segen oder Fluch bis zum Tod erzählt. Und solche Rollen wollte sie nicht spielen. Das ist auch langweilig. Was Emily gelungen ist, Atif gelungen ist, aus einer Konstellation von drei Tagen ein Psychospiel zu machen, ein Kammerspiel zu machen, ein Schwarz-Weiß-Drama oder Dramolett meinetwegen zu machen, in vier Figuren in einer bestimmten Situation, wo alle vier Figuren völlig unterschiedliche Typen waren. Die seltsam fürsorgliche und gleichzeitig behütende Freundin, der liebevolle Fotograf, der in Wirklichkeit natürlich auch noch das tolle Foto wollte, die verzweifelte Frau, ein Weltstar, die glaubte, am Ende zu sein, was natürlich Quatsch war, und der ehrgeizige Reporter aus Hamburg, der sagte, was für eine Geschichte. Wenn ich geschrieben hätte, nicht nur Frage-Antwort, wie es im Stern dann gedruckt war, wenn ich geschrieben hätte, wie es alles ablief dort und wie es war und was da passiert ist.
Also eine Reportage statt eines Interviews.
Gottes Willen. Dann hätte man mir vorwerfen können, du beutest sie aus. Und das ist ja nicht erschienen.
Was ist denn der Film für ein Genre? Ist das ein Spielfilm oder ist das eine Dokumentation oder ist das vielleicht die Reportage, die Sie hätten schreiben können, wenn Sie...
Am Schluss Ihres Satzes ist was dran, hätte schreiben können, aber es ist ein klarer Spielfilm. Weil, wie schon gesagt, vieles von dem, was in dem Film vorkommt, nicht der Wirklichkeit entspricht, also es ist keine Dokumentation. Man nimmt die konkrete Situation und entwickelt daraus was Eigenes und das hat sie geschafft.
Wen haben Sie dann gesehen, als der Film fertig war? Haben Sie eine verzweifelte Romy gesehen oder eine sehr, sehr gute Marie Bäumer?
Beides. Manchmal dachte ich, Menschenskind, lebt sie doch noch. Also beides. Und Marie Bäumer habe ich noch nie so gut gesehen. Und im Vergleich zu dem, was ich in dem Gedächtnis, was ich vorhin schilderte, von Romy für ein Bild hatte, war es wirklich so, dass sie ihr nahe kam, jetzt nicht optisch, nahe kam in dem, wie sie sich äußerte, in der Verzweiflung, in dieser himmelhoch jauchzenden, ich schaffe es schon, so wie am Schluss des Interviews sie handschriftlich hingeschrieben hat, ich werde weiterleben richtig
und zwar gut.
Und zwar gut. Und zwar gut. Die Wirklichkeit zeigte was anderes.
Das war ihr Okay unter dem Interview? Ja. Ist das übrigens eine Technik, Sie haben das eben gerade angesprochen, dass Romy Schneider das komplette Interview gegenlesen durfte, bevor es dann in Druck ging? Heute ist das üblich? Zu meinem und vieler anderer Journalisten großem Leidwesen, denn ich glaube, dass dadurch sehr viel zerstört wird. Haben Sie diese Methode eingeführt?
Wir haben damals das Interview...
Haben wir das Ihnen zu verdanken?
Nein. Der Spiegel macht es immer schon. Das Interview, was wir in dieser Reihe gemacht haben, ob das nur mit Gunter Sachs war oder mit Pestalozzi war oder mit wem auch immer, zeigte die Authentizität, dass zu Beginn dieser ersten Doppelseite, wo das stand, der Personalausweis des Betreffenden abgedruckt wurde. Und bei Romy Schneider war Rosemarie Haubenstock, geborene Albach, der Ausweis. Das zeigte, dies hier ist authentisch, jeder Satz. Und Romy Schneider hat natürlich deshalb so offen geredet, so gnadenlos offen geredet, gnadenlos gegen sich, nicht gegen mich, gnadenlos offen geredet, weil sie wusste, ich kann im Schloss alles gegenlesen und wenn es zu schlimm wird mit dem, was ich gesagt habe, zum Beispiel über ihre Mutter, kann ich streichen. Und das war eigentlich das Entscheidende und dann ist es erschienen, wie gesagt, ich habe gesagt, die Auflage stieg und natürlich in ganz Europa nachgedruckt worden und da ist das letzte Gespräch, war authentisch. Stimmt alles, was drinsteht? Klar. Und alle Bluthunde, die ich so nenne, also die Schlimmfinger unserer Branche, von denen etwa 95% ich auch nicht zu Hause reinlassen würde, mussten sich daran messen lassen. Wenn Romy Schneider heute noch leben würde und das, was über sie damals geschrieben worden ist in der Gossenpresse, wäre sie vielfache Millionärin, weil die Anwälte würden bereits...
Wenn sie damit vor Gericht gegangen wäre.
Natürlich, natürlich.
Der Film wurde vorgestellt auf der Berlinale im Februar, lief dort im Wettbewerb und ging trotz großer Erwartungen, trotz großartiger Marie Bäumer zum Beispiel, leer aus. Jetzt hoffen Produzenten auf künftige Preise, vielleicht den Deutschen Filmpreis, die Lola. Ich will Sie jetzt nicht nach den Chancen fragen, aber als Journalist können Sie es abschätzen. Ist das ein Stoff für ein großes Publikum? Noch, damals war er es mit 70.000 zusätzlicher Auflage beim Stern. Ist er das heute noch? Und mögen die Leute Schwarz-Weiß?
Also Schwarz-Weiß ist heute die Gegenpol zu all den Farbigen, was Sie sehen. Ich finde Schwarz-Weiß auch in der Fotografie, in Print, in unserem Beruf ganz toll, ganz toll. Es hat eine andere Tiefe, eine andere, wenn Sie so wollen, Farbigkeit. Und natürlich kann der Film ein Riesenerfolg werden. Warum? Weil Romy Schneider als Mythos inzwischen nach ihrem Tod erst recht unsterblich ist. Man darf ja nicht vergessen, dass sie in Deutschland ihre Filme, die sie in Frankreich drehte, nie gut ankamen. Die Franzosen...
Die wurden als Verrat betrachtet.
Als Verrat. Und sie war die Hure, die zu Delon ging und drehte auch noch antideutsche Filme im Widerstand, das alte Gewehr, wo sie eine Widerstandskämpferin war.
Ein Mädel, das vorher Sissi gewesen war.
Ein Traum-Sissi, die deutsche Kaiserin. Und Romy Schneider ist inzwischen ein Mythos. Warum? Weil die Franzosen lieben ihre Unsterblichen, solange sie leben. Die Deutschen erst, wenn sie tot sind. Und das könnte den Film zu einem großen Erfolg machen.
Es war eine merkwürdige Beziehung, die sich da zwischen ihnen dreien entspannen, also Romy Schneider, Robert Lebeck und Ihnen. An einer Stelle im Film geht Robert Lebeck mit Romy Schneider ins Bett. Ganz brav, in aller Freundschaft, aber für einen Journalisten ist das schon eine eigenartige Handlungsweise. Ein anderes eigentümliches Detail habe ich Ihrem Buch über Romy Schneider entnommen. Aus dem Interview ist ja rund 10 Jahre später dann eine Biografie geworden. Auf die Bücher werden wir sicherlich noch ausführlicher zu sprechen kommen. Darin wird von einer letzten Begegnung in Paris gesprochen. Sie drei, glaube ich. Romy Schneiders Sohn David war kurz vorher, 14 Jahre alt, auf schrecklichste Weise ums Leben gekommen. Und sie schreibt Lebeck einen Zettel, schiebt ihn unter der Tür zum Gästezimmer durch und drauf steht: Und ich sehe ihn. Also erstens läuft einem dann natürlich die Gänsehaut über den Rücken und zweitens drängt sich doch die Frage auf, übernimmt man nicht als Reporter auch eine gewaltige Verantwortung über den man berichtet?
Auf dem Zettel in dieser Nacht, der unter der Tür durchgeschoben wurde, an Bob und mich: Ihr seid mir meine liebsten Freunde. Ihr seid mir meine liebsten Freunde. Wo man sich schon fragen muss, hat sie keine anderen? Klar, natürlich ist das die Frage. Und dann dieses zutiefst erschütternde: Ich sehe meinen toten Sohn, nämlich David, immer vor mir, werde aber eine Mutter Courage sein, la mère Courage, unterstrichen. Wie immer, wenn sie sowas schrieb, hat sie unterstrichen, was ihr besonders wichtig war. Das war September 1981 in einem sehr warmen Herbstwochenende und mittags saßen wir im Garten und sie legte mir Salat neben das Steak als wie eine ganz sorgsame Hausfrau. Und
Haben Sie nicht von einer schwesterlichen Beziehung gesprochen?
Schwester, Bruder. Oder auch, obwohl sie fast gleichaltrig, wir beide mal. Ich meine, unvorstellbar, dass sie mit 42 dachte, die Karriere ist vorbei. Heute ist das lächerlich. Aber sie wusste, sie kann mir vertrauen. Und warum? Als ihr Sohn starb, wurde ich natürlich von meinem Chefredakteur, ich nenne den Namen nicht, vielleicht lebt er ja auch noch, gedrängt, darüber zu schreiben. Weil er wusste, wie nah ich Romy Schneider war. Ich habe das abgelehnt. Und dann wurde mir angedroht eine Abmahnung, weil ich das nicht gemacht habe. Und ich so, okay, ich habe ihm natürlich höflich, aber den Mittelfinger gezeigt. Denn Sternredakteure waren damals Figuren, die sich auch von Chefredakteuren überhaupt nichts gefallen ließen. Aber als ich dann selbst Chefredakteur, ich kriegte die Abmahnung nie, als ich selbst Chefredakteur wurde, lag die Abmahnung in meiner Personalakte. Also Abmahnung, starker Chefredakteur, aber zu feige, sie mir zu geben. Darüber habe ich nicht geschrieben, damals über den Sohn. Und auch das wusste Romy, dass ich darüber nicht geschrieben habe. Und auch das fand sie ein Zeichen von Nähe, von Freundschaft, wobei Freundschaft vielleicht zu viel ist, von auf jeden Fall der Möglichkeit, dem Menschen kannst du vertrauen. Das finde ich ganz wichtig, auch im Nachhinein ganz wichtig.
Irgendwann im Film sagt Robert Gwisdek Michael Jörgs, ich weiß nicht, wer es sagt, schauen Sie der Realität ins Auge. Alle Journalisten sind Haifische. Authentisch oder hinzuerfunden?
Kann sein, dass irgendwann nachts ein solcher Satz fiel nach dem Motto, so wie alle Schauspielerinnen immer nur spielen, was ihnen am liebsten ist, egal wie es ihnen geht, so sind alle Journalisten, wenn sie denn gut sind, jetzt kommt der Satz, der Unterschied, wenn sie denn gut sind und vielleicht bei einem großen Magazin irgendwo doch Haifische, denn nur Haifische überleben im Haifischbecken. Und solche Magazine wie der Stern sind natürlich, und das stimmt ja auch, ein riesiges Haifischbecken.
Ist Ihnen übrigens aufgefallen, dass Robert Gwisdek, Ihr Darsteller, an genau dieser Stelle im Film ein Auge zukneift? Als wollte er sagen, das meine ich gar nicht so.
Ja.
Als wollte er Komplizenschaft herstellen.
Das ist
War
der.
das so? Haben Sie Romy in diesem Moment ein Auge zugezwinkert oder war Gwisdek da wirklicher als die Wirklichkeit?
Er hatte recht, weil dieses Haifisch ironisch zu brechen, war eigentlich ein Verständnis herstellen zwischen ihr und mir oder Gwisdek. Und da begann, in dem Moment begann eigentlich subtil im Film die Veränderung dieses Gwisdek, des Journalisten, der am Schluss des Films längst nicht mehr das Arschloch ist, das er am Anfang war. Ob nun aus eigener Erkenntnis, ja, vielleicht hat Emily das so angelegt. Und es gibt so eine Szene, wie er auf dem Bett sitzt und das Tonband abhört, was er alles da drauf hat, und immer wieder abhört und abhört und abhört, und man sieht, wie es bei ihm nachdenklich im Kopf ist und wahrscheinlich löscht. Wahrscheinlich, man weiß es nicht.
Ist das die perfideste Form, Vertrauen herzustellen, dass man solche Nähe herstellt, solche Signale von Nähe sendet, oder war das wirklich gemeint als Signal von Nähe?
Es ist nicht die perfideste Form, es ist eigentlich die, die testet, kann man dem vertrauen. Denn wenn am anderen Morgen das weitergegangen wäre, also ich wirklich Wein bestellt hätte und sowas alles, dann hätte sie gewusst, der lügt. Der spielt mir was vor. Und insofern war es ein Test. Und ich habe in vielen, vielen, vielen Interviews, egal ob nun Stern oder später oder Bücher, immer wieder gemerkt, wenn man versucht, eine Brücke zu bauen zwischen dem oder zwischen dem, über die man spricht, mit dem man etwas erfahren möchte, und eigenen Geschichten, dass auf dieser Brücke zu gehen besser ist, als den harten Taffy zu machen, hier läuft das Band und nun mal ran mit der Geschichte.
Der harte Taffy war damals ein bisschen das Rollenvorbild für einen Journalisten. Gerade in jüngerer Zeit wurden wir erinnert an die Geiselgeschichte von Gladbeck. Die war ein paar Jahre später, 88, aber natürlich die Rolle des Journalisten wurde dort breit vorgeführt. War das damals das Berufsziel, Leute vorzuführen? Was geht hervor aus so einem hautengen Journalismus, der ja auch, hauteng ging es ja auch bei Romy Schneider zu?
Also man muss trennen zwischen, also Beispiel Romy Schneider, und den harten Enthüllungen, Recherchen, die der Stern gemacht hat. Da ging es hart natürlich zu, und man muss immer noch trennen zwischen einer Sache wie dem Geiselgangster von Gladbeck, wo ein verdienter Kollege wie Frank Blassberg, der heute wirklich hart über fair und moderiert, damals sich gemein machte mit dem Gangster, um möglichst nah dran zu sein, was ihm heute schwer leid tut. Udo Röbel, später Bild-Zeitungschef, heute. Also es galt als tolle, taffe Kerle, die gehen richtig an die Leute ran. Und ich kann mich erinnern, ich war früher mal bei der Boulevardzeitung, bei der Abendzeitung in München, bevor ich dann zum Stern ging, dass die Polizeireporter der Abendzeitung, der Bild-Zeitung und anderer Blätter, um die möglichst beste Geschichte zu haben, es gab aber keine Handys und kein WLAN und so, sich gegenseitig die Reifen aufgestochen haben, damit der andere nicht ins Büro kam. Also es war schon an der Grenze. Es war an der Grenze. Und dass es an der Grenze war, zeigte viel später dann der Super-GAU des Stern der Hitler-Tagebücher.
83.
Wo die Geilheit, eine Geschichte zu haben, statt Audiator zu machen, zum größten Skandal der deutschen Nachkriegsgeschichte in der Presse führte. Die Glaubwürdigkeit des Stern war dadurch zerstört. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin ja dann 86 mit meinen Freunden Liedke und Bremer Chefredakteur geworden. Wir kämpften gegen diesen Glaubwürdigkeit-Gap an und konnten machen, was sie wollten. Denn wenn wir die richtig schöne Enthüllung hatten, die wir hatten, reichte es von der CDU zu sagen, naja, der Stern, ja, man weiß ja, was die so machen.
Ja.
Es war ganz schwer.
Wie kam das, dass Sie Chefredakteur wurden? Und um gleich den nächsten Schritt vorwegzunehmen, wie wurden Sie das Amt dann auch wieder los? 86 bis 90.
Ja, 86 Pfingsten wurde ich Chefredakteur. Rolf Winter war nach Tschernobyl von sich aus zurückgetreten, wollte nicht, weil er Tschernobyl nicht groß genug im Blatt gemacht hatte. Was zutiefst zu bedauern ist, denn Rolf Winter war einer der anständigsten, besten, ehrlichsten, härtesten, aber anständigsten Chefredakteure, die ich hier erlebt habe. Und dann wurde ich Chefredakteur zusammen mit Klaus Sieken, Heiner Bremer und später alleine. Es war das Spiel, wenn Sie das Bild erlauben, man spielt auf dem Klavier der Macht. Es war ungeheuer. Die größte Auflage trotz Hitler-Tagebücher, der Kampf der Spiegel, wer von uns beiden ist besser, Spiegel oder Stern. Und natürlich einer Redaktion, die aus 300 Leuten bestand. Und die Arroganz der Macht, die der Stern ja hatte, bis zur Hitler-Tagebuch-Affäre, die war Gott sei Dank weg. Also die Arroganz der Macht heißt, dass selbst der kleinste Redakteur des Stern glaubte, sich am Flughafen ausrufen zu dürfen, Herr Fritz Meyer vom Stern möchte bitte, damit er groß der Mächtigste wird. Ich habe dies bis Januar 1990, also fast 4 Jahre.
Wir fügen mal in Klammern hinzu, im November 1989 fiel die Mauer. Klammer
richtig
zu.
Und ich schrieb irgendwann in der Zeit einen Leitartikel, der hieß, sollen die Zonis bleiben, wo sie sind? Fragezeichen wohlgemerkt.
Sollen die Zonis bleiben
wo sie sind? Fragezeichen. Als Leitartikel. Viele sagten viel später, sag mal, wieso? Fragezeichen und so weiter. Gott. In diesem Leitartikel stand auch drin, die deutsche Einheit gehört nicht zu meinen Träumen von Europa. Meiner Generation nicht. Wir träumten von Europa. Und es war ehrlich. Und dieser ehrliche Satz war mein letzter als Chefredakteur des Stern. Das heißt nicht ganz. Ich schrieb noch den Nachruf auf Dieter Gütt. Und dann flog ich raus. Das ging innerhalb von einem Tag. Ich habe dann ein großes Fest gemacht für alle im Stern. Selbst bezahlt, selbstverständlich.
Das muss man heute dazu sagen.
Das muss man dazu sagen. Und vom anderen Tag war ich weg. Also weg vom Stern. Dies war eine riesige Niederlage, klar. Ein Bruch in meinem Leben. Und ich überlegte, was mache ich denn jetzt? Ich meine, ich war knapp 44, ich kann nicht einfach aufhören zu arbeiten, das geht nicht. Und überlegte mir, nachdem es ein paar Angebote gab von anderen Illustrierten, und um Gottes Willen, ich ganz bestimmt nicht, denn ich empfand mich schon sehr als politischer Journalist, klar.
Und der Stern empfand sich ja auch als die Elite. Natürlich. Drüber gibt's nichts.
den Spiegel vielleicht, aber denen wollten wir es immer gerne zeigen. Und überlegte, was kann ich denn? Was habe ich denn gemacht als Reporter früher? Ich habe geschrieben, also schreib Bücher.
Sie hören den Talk auf NDR Info. Gast im Studio ist Michael Jürgs, der Journalist. Herr Jürgs, es gehört zum guten Brauch dieser Sendung, dass der Gast sich ein Musikstück aussucht, weil darin ja auch immer ein Stück von der Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Was haben Sie mitgebracht?
Adagio, Max Bruch. Wissen Sie, Max Bruch, Adagio, Violinkonzert G-Moll, ist ein Stück, was mich an meine Kindheit erinnert, wo ich es zum ersten Mal gehört habe, in irgendeiner Kirche. Und ein Stück, das mich ein Leben lang begleitet hat und in meinem Testament steht, dass, so Gott will, möglichst viele Leute kommen, wenn ich beerdigt werde. Ich will natürlich auch wissen, wer kommt, dieses Stück gespielt wird.
Das Adagio aus Max Bruchs Violinkonzert Nummer 1 in G-Moll, Opus 26. Michael Jürgs ist zu Gast auf NDR Info im Talk. Und ehrlich gesagt, nachdem ich von Ihnen gelesen hatte, dass Sie mal Rocksänger werden wollten, und sogar ziemlich ernsthaft, hätte ich doch mit etwas anderem gerechnet.
Es gab eine andere Möglichkeit und natürlich ein Lebenslied ist Rod Stewart Sailing, weil er fliegt durch die Welt, bis er frei ist. Er segelt über alle Meere, um zu wissen, was am Ende der Meere ist. Und diese Neugier, die er besingt, Sailing, diese Neugier ist eigentlich das, warum ich Journalist geworden bin. Und ich bin froh, dass ich mich damals entschieden habe, Journalist zu werden und nicht Rockmusiker, denn sonst würde ich heute wahrscheinlich in der Fußgängerzone singen müssen, was in meinem Alter nicht so lustig ist. Aber ich verdiente damals 80 Mark die Nacht, indem ich gesungen habe, im alten Simpel in München. Das war viel Geld.
So schlecht kann es nicht gewesen sein. Eben. Wir sind angekommen beim anderen Michael Jürgs. Und wenn man Kindheit und Studienjahre subtrahiert, dann sind diese circa 28 Jahre, die seit dieser Häutung, von der wir gehört haben, vergangen sind, der deutlich größere Teil dieser Biografie. Michael Jürgs besteht zwar darauf, sich weiterhin Journalist zu nennen oder weiterhin Journalist genannt zu werden, aber eigentlich ist er Buchautor. Sehr erfolgreich, sehr fleißig. Wie viele Bücher haben Sie seit 1990 geschrieben?
19 Bücher. Also im Grunde kann man sagen, er hat etwas, was man hinterlassen kann. Es füllt die Regale. Es gibt auch in einem Regal, in dem alle Übersetzungen mit drin stehen, das sieht schon gewaltig aus.
Es fing an mit Romy, wie wir ja auch angefangen haben mit Romy, aber diesmal mit der Biografie, der Fall Romy Schneider. Da hat Ihnen das Medium Buch noch Schwierigkeiten bereitet, oder?
Ich habe nach 20 Seiten gedacht, ich bin fertig und zeigte es einem Freund, der sagte, weißt du, es ist alles okay, was du geschrieben hast. Aber ich glaube, 20 Seiten ist noch kein Buch. Und dann habe ich richtig geschrieben und länger geschrieben. Und natürlich war es für mein Ego wichtig, dass dieses Buch ein Riesenbestseller wurde.
Und es wurde.
Es wurde ein Riesenbestseller. Ich weiß, ich traf auf der Buchmesse den damaligen Chef von Bertelsmann, Mark Wessner. Und da stand ich auf Platz 3 oder 4 oder 5 in der Spiegel-Bestsellerliste. Und er sagte, Mensch, ist ja nicht schlecht. Also ich wollte euch nur zeigen, was ich auch ohne euch kann. Und das war ein gutes Gefühl. Und dann gab es kurz die Phase, wo ich Tempo-Chefredakteur wurde und plötzlich der Älteste war. Früher war ich immer der Jüngste. Und als ich dort rausflog, fing ich am nächsten Tag, das war schon der zweite Rauswurf, da ist man ja damit, geht man leichter um.
Da hat man Routine.
Ich weiß, dass ich am Tag des Rauswurfes schon die Anfrage an die Stasi-Behörde geschickt habe, für die Unterlagen Axel Sprenger. Also es war eine ziemlich kühle Angelegenheit und schrieb als nächstes der Fall Axel Sprenger, was ja eine spannende Geschichte war.
Die Liste dieser Publikationen lässt einen ja wirklich staunen. Und nicht nur die Menge, sondern auch die Vielfalt ist erstaunlich, die Vielfalt der Themen. Da ist eine Biografie über den Opernsänger Richard Tauber, ein Buch über die Treuhandanstalt, eine Analyse über das Phänomen der Verblödung an der ganzen Gesellschaft. Wiederum Biografien von Günter Grass und von Axel Springer, die sogar erstaunlich freundlich geriet. Dann das atemlose Leben der Künstlerin Eva Hesse, ein Porträt des Bundeskriminalamts BKA, eine Annäherung an die Alzheimer-Krankheit und die Beobachtung, wie die Deutschen ihre Geschichte erleben. Ich bin noch nicht fertig, aber ich höre auf. Herr Jürgs, wo liegt die Gemeinsamkeit und wie passiert so ein Buch?
In der Neugier auf Themen, von denen ich noch zu wenig weiß. Ich wage die These, ein guter Journalist, also nehmen wir mal ein guter Sternjournalist, ist halb gebildet mit der Neugier auf die andere Hälfte, die er nicht kennt. In dieser Neugier auf Geschichten, auf Themen, von Alzheimer bis, was Sie gerade alles nannten, hätte ich früher als Chefredakteur gesagt, Leute, ich will folgende Geschichte haben und möglichst in 6 Wochen und du und du und du und du und dann reden wir weiter. Das ging irgendwann ja nicht mehr, aus den bekannten Gründen, weil ich halt alleine war. Also habe ich alleine recherchiert. Und alles, was mich interessiert hat, was ich spannend fand, wurde ein Buch. Und ich lese oder las 6, 7 Zeitungen pro Tag, habe mir rausgerissen, was mich interessierte, guckte, ob nach einem Vierteljahr irgendjemand gemerkt hat, was als Geschichte drinsteckt oder nicht. Und wenn nicht, habe ich es halt selbst gemacht. Also als Beispiel die Geheimagentin Churchills, die mit Alter von 98 Jahren starb, fand ich den Nachruf im Economist, eine ganze Seite, mehr nicht. Ich dachte, was? 98 Geheimagentin Churchill ist ja irre. Und fing an zu recherchieren. Es war die einzige Frau, die in der Resistance eine Gruppe gegen die Gestapo leitete. Es war eine ganz normale Hausfrau, eine unglaubliche Geschichte. Und daraus wurde dann Codename Helene, nämlich die Geheimagentin Churchills. Und als ich irgendwann auf Lesereise war mit diesem Buch, was ich liebte übrigens, Lesereisen, weil man lernt, die Menschen kennt, die das lieben zum Teil, was du geschrieben hast, oder staunen, woher, sagte jemand, sagen Sie mal, in diesem Buch steht drin, dass als sie den Heiratsantrag kriegte 1936 in Marseille von dem Schrotthändler und dann tranken sie im Restaurant Verdun den Champagner-Krug. Woher wissen Sie das? Also ich habe mir die Speisekarte besorgt, es gab nur diesen Champagner-Krug damals.
Also ich stelle mir die Situation ein bisschen so vor wie Klein Fritzchen im Bonbonladen. Sie haben freie Auswahl und können machen und machen, was Ihnen gerade Freude bereitet.
Klein Fritzchen muss aber aufpassen, dass das Bonbon auch anderen schmeckt. Also Sie müssen immer im Hinterkopf haben, ich würde zwar gerne ein Gedicht schreiben, das kauft keiner. Es muss auch etwas sein, was den Erfolg verspricht. Eines Buches, und da gab es doch erstaunliche Flops, zum Beispiel wie die Biografie Günter Grass, und erstaunliche riesige Auflagen, wie zum Beispiel Seichgebiete, warum wir hemmungslos verblöden, oder auch der berühmte Weihnachtsfrieden 1914, kleine Frieden im großen Krieg, wie die Deutschen und die Franzosen Weihnachten feierten, was in Deutschland bisher noch nie erschienen ist, nie recherchiert worden ist. Da war ich der Erste, hätte jeder.
Niemand wusste davon.
Niemand, hätte jeder machen können. Und es stimmte alles.
Sie haben das Wort Halbbildung bei Journalisten erwähnt und es als Tugend herausgestellt. Ist Halbbildung etwas, was einem als Schreiber, als Buchautor einen Vorsprung verschafft vor der Vollbildung des Spezialisten?
Kommt drauf an. Da man nicht Safranski ist, nicht Brutto Strauß und nicht Sloterdijk, sollte man gucken, was man kann. Und darum ist Halbbildung gemischt mit Neugier und, jetzt kommt das Entscheidende, der Leidenschaft, eine Geschichte zu erzählen. Die Magie des ersten Satzes zu erreichen, zu spüren. Diese Mischung ist es. Und ich zeige Ihnen das auch konkret, damit es nicht so abstrakt klingt. Als ich über Eva Hesse schrieb, die Künstlerin, die als Kind in der Isestraße wohnte, in der ich lebe, und im Kindertransport von den Nazis vertrieben wurde, sie und ihre Familie. Als ich über Eva Hesse schrieb und in Amerika war, auf ihrem Grab war, recherchiert habe ich sie mit diesem Buch zurückgeholt in die Straße, aus der sie vertrieben worden ist. Also kommt als Viertes zu dem hinzu, was ich Ihnen gerade sagte, eine Art ich sag's mal hoch, moralische Grundhalter, eine Verpflichtung aus der deutschen Geschichte, wenn man Journalist ist, Schlüsse gezogen zu haben und sich immer dann, wenn wieder dieses braune Geschwärl auftaucht, hinzustellen und Widerstand zu leisten.
Um Sie kurz und hoffentlich vorübergehend noch mal ein bisschen runterzuholen von der Leidenschaft und von der Freude an der Sache. Sie haben eine ganz strenge Schreibtechnik. Wie gehen Sie ran an so ein Buch?
Ich recherchiere unglaublich natürlich. Also wenn ich etwa sage, 90% eines Buches ist Recherche. Recherche bedeutet, jedes Detail recherchiert zu haben, in Mappen abzulegen, die Kapitel an der Wand, am Pinnband, die Dramatik.
Wie den Champagner auf der Speisekarte.
Richtig, das muss jedes Detail stimmen, und wenn es nur zwei Sätze sind im Buch. Also wie ist das Wetter, als die Geheimagentin Churchill zum ersten Mal die angeführt hat, ihre Resistenzgruppe gegen die Gestapo, um die in die Luft zu jagen. Hat es geregnet? Wie war die Nacht? Das kann man alles recherchieren, das geht alles. Oder im Imperial War Museum in London sagte jemand zu mir, wissen Sie, wir haben noch so Tonbandkassetten aus dem Ersten Weltkrieg von deutschen Soldaten. Aber das ist alles auf Deutsch, das hat noch keiner angekündigt, wir können kein Deutsch. Und das war die Geschichte der deutschen Soldaten über diesen Weihnachtsfrieden. Ich durfte als Erster das anhören. Wenn die Recherche gemacht ist, entwickle ich die Dramaturgie. Wie fängt das Buch an? Wie endet es? Wo stimmt es? Wie ist die Melodie des Buches? Wie ist die Melodie des Buches? Max Bruch, Adagio, ist eine solche Melodie, die auch ein Buch sein könnte. Und dann beginne ich zu schreiben und weiß bei jeder Stelle, wo steht der Querverweis wohin. Und schreibe jeden Tag etwa 8000 Anschläge. Ich schreibe immer 8000 Anschläge, ich höre nicht vorher auf. Wenn ich Glück habe, bin ich nachmittags um 3 schon da und es geht mir gut. Wenn nicht, an einem Morgen geht es weiter. Und ende mit einem halben Satz, sodass ich am anderen Tag anfange, diesen halben Satz vollenden kann, das Gefühl haben. Ja, das geschieht vor 10 Uhr am anderen Tag. Und diesen Rhythmus, diese spießige Disziplin, das gebe ich gerne zu, aber die hilft, die Struktur hilft, halte ich durch bis zum Schluss. Und ich habe an keinem Buch länger geschrieben als 100 Tage, wobei meine Kritiker sagen, merkt man, aber mir ist es egal.
Moral sei mein Stichwort. Sie haben es gerade selber angesprochen. Wir haben auch nicht mehr gar so viel Zeit, aber zum Schluss möchte ich doch noch mal gerne auf das Thema Journalismus zurückkommen. Was hat sich geändert, wenn Sie heute an Ihre Zeiten des Interviews und die Jahre beim Stern zurückdenken?
Also es ist immer die Gefahr, dass die Alten sagen, früher war alles besser. Das ist natürlich Quatsch. Aber früher war der Journalismus ein Lernberuf. Man musste etwas gelernt haben, um Journalist zu werden. Man musste recherchieren können, schreiben können, Interviews führen können. Man musste etwas wissen und sei es auch nur Halbbildung. Heute habe ich das Gefühl und könnte es belegen, dass viele, die sich Journalisten dann andere Berufe schwänzen, ich weiß aber nicht welche. Das hat sicher damit zu tun, dass im Online, also im digitalen Journalismus inzwischen die Schnelligkeit zählt, das Klick geht und nicht die Recherche und nicht die Genauigkeit und nicht die Sprache. Das gilt übrigens nicht nur für Bild.de, sondern auch für Spiegel.de. Also das ist, wechselt von seriös bis unseriös. Es gehört dazu auch, dass früher Journalisten, die etwas darstellten, auch eine gewisse Form der Höflichkeit hatten, nämlich Autoren gegenüber, die eine Idee hatten, einen Text hatten, dass man ihnen wenigstens sagt, nein, danke, oder schmeißen Sie es weg, oder ich nehme es. Das erfahren Sie alles nicht mehr. Und der Journalismus, und jetzt kommt das Positive, hat eine unglaubliche Bedeutung, siehe seit Trump und der Auflage New York Times. Sobald die richtigen Schlimmfinger an der Macht sind, ist die vierte Gewalt oder damals die vierte Säule des Staates, der Journalismus, plötzlich wieder gefragt. Und das finde ich ganz spannend und wäre gern 30 Jahre jünger, um das mitzumachen.
Ist das nicht eher eine große Entmutigung für Journalisten, wenn sie sehen, dass Nachrichten per Bots künstlich hergestellt werden und um die Welt gejagt werden und die Leute glauben es, wenn sie die Geschichte von Gladbeck sich ins Gedächtnis zurückrufen, wie Journalisten sich selber zum Clown und Kasper machen und unglaubwürdig machen.
Und so Mittäter, mitschuldig machen.
Genau, und ihre eigene Glaubwürdigkeit damit untergraben. Oder jetzt in allerjüngster Zeit, da gab es diesen Mordanschlag in Münster und eine Frau von Storch twittert ihre Hassbotschaften und die Leute glauben es und dadurch werden Wahlen entschieden. Ist man dann nicht so weit zu sagen, okay Leute, ihr habt gewonnen, wir packen jetzt unsere Moral zusammen und gehen nach Hause?
Ist eine Möglichkeit. Ich bin nicht der Typ, der einpacken würde. Ich bin eher der, der sagt, und jetzt ist recht. Und wenn diese unsägliche, furchtbare Juristin Beatrice von Storch twittert, ist doch ein positives Zeichen, dass sie sofort, außer von ihrer Gemeinde, die eh alles glaubt, gefaltet wird von rechts bis links und keine einzige anständige Zeitung, kein Sender daraufhin auch nur eingeht, außer sie vorzuführen. Und nicht umsonst merkt man an dem Beispiel, dass sich langsam etwas ändert, dass die Leute, die von Fake News und diesem ganzen Dreck die Schnauze voll haben, dass es in der Schweiz ein Blatt namens Republika Digital gibt, von 18.000 Abonnenten getragen, die dafür bezahlen, dass sie was anderes bekommen als das, was Blochers Partei glaubt oder die Weltwoche von Köppel. Sie sehen es, was ich vorhin erwähnte, New York Times, Washington Post. Warum hasst Trump die Washington Post? Warum hasst er die New York Times? Er weiß warum. Er ist zwar doof, er ist ein fucking Maroon. Er ist wirklich ein fucking Maroon. Aber er weiß schon, das sind meine eigentlichen Gegner, weil die bleiben dran, die recherchieren. Und dies ist, und jetzt kommt das Positive wiederum, auch in Deutschland, wo wir alle weinen über die sinkenden Auflagen und ähnliches, schauen sich Blätter an, die Auflage machen, Süddeutsche, die Zeit, wo man sagt, Menschenskind, seriöser, guter Journalismus funktioniert, es geht. Lass uns weitermachen und bloß nie aufgeben. Also ich würde erst aufgeben, wenn an meinem Grab Max Bruch gespielt wird.
Also Sie bleiben dabei, was Sie mal gesagt haben. Journalist ist ein ehrenwerter Beruf.
Es ist der Beruf, der, so wie ich zitiere Müntefering, mir der liebste ist nach dem Papst.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.